Hallo und herzlich willkommen zu Haso bespricht, meinem Podcast über Bücher, die mich beschäftigen. Auch in der zweiten Folge geht es um das Buch Menschen mit Mission von Thorsten Dietz, diesmal mit dem Schwerpunkt des sozialen Engagements der Evangelikalen. In der ersten Folge meiner Besprechung zu dem Buch Menschen mit Mission von Thorsten Dietz bin ich auf ein Thema eingegangen, das oft nur am Rand zur Kenntnis genommen und wenig beachtet wird und das auch zu wenig Kontroversen Anlass gibt, nämlich dem Gefühlsleben der evangelikalen Bewegung. Beim heutigen Thema ist das etwas anders. Es geht um die Betonung des sozialen Engagements der Evangelikalen. Und das findet schon, auch gerade in unserer Zeit, mehr Beachtung, gibt aber auch Anlass zu mehr Auseinandersetzung. Wie letztes Mal beginne ich mit ein paar kurzen Blicken in die Bibel. Die soziale Frage ist dort sehr zentral. Viel mehr, als es evangelikale Bibelleser oft zur Kenntnis genommen haben. Durch die ganze Bibel hindurch zieht sich die Solidarität Gottes mit den Armen. Das beginnt in der Tora. Gott ist der Gott, der sich der hebräischen Zwangsarbeiter annimmt und sie in die Freiheit führt und der später eine Sozialgesetzgebung erlässt, die besonders die verletzlichen Gruppen der Gesellschaft im Blick hat. Bei den Propheten ist es so, dass die Kritik an Israel, die sie äußern, ganz oft damit zu tun hat, dass sie Israel vorwerfen, die Armen und Elenden schlecht zu behandeln, nicht zu versorgen, ihr Recht mit Füßen zu treten. Im Neuen Testament zieht sich das weiter fort, ganz besonders explizit bei Jesus, aber immer wieder auch in anderen Teilen des Neuen Testaments. Und wie man mit dieser Frage umgeht in der Bibel, das möchte ich an einem Beispiel deutlich machen. Es geht um die Begegnung von Jesus mit dem Mann, den wir den reichen Jüngling nennen. Diese Geschichte kann sehr vielfältig gelesen werden. Es ist ein Mann, der danach sucht, wie er ewiges Leben findet. Und in der Begegnung mit ihm sagt Jesus ihm zunächst mal, er solle die Gebote halten. Er kann sagen, habe ich gemacht, von Kind an. Und dann sagt Jesus, es fehlt dir noch eins, verkaufe, was du hast, gib es den Armen und komm und folge mir nach. Die Auslegungen, die dieser Abschnitt gefunden hat, sind sehr typisch für die unterschiedlichen Haltungen zur sozialen Frage, die man unter Evangelikalen findet. Ganz viele Auslegungen gehen überhaupt nicht auf das Thema der Armen ein, sondern sie deuten es nur individualethisch. Dieser Mann muss sich von seinem Reichtum trennen, weil er auf den Reichtum vertraut, weil er an seinem Besitz hängt. Um Habsucht und Vertrauen geht es und um nichts anderes. Daran ist etwas dran, das ist tatsächlich ein wichtiger Aspekt dieses Abschnitts, dieser Begegnung. Jesus sagt selber, ja, wie schwer kommen die ins Reich Gottes, die auf ihren Besitz vertrauen. Aber es trifft nicht alles, was hier gemeint ist. Auch andere haben ja, um Jesus nachzufolgen, materiellen Verzicht geübt. Aber bei ihnen ist nicht davon die Rede, dass sie es verkaufen und den Armen geben. Die Jünger haben alles verlassen. Oder als Jesus sie auf ihre Missionstouren schickt, da sollen sie nichts mitnehmen von dem, was sie besitzen. Wenn es also nur um die Trennung vom Besitz geht, dann werden andere Begriffe gebraucht. Deswegen haben manche Ausleger dann auch entdeckt, dass hier auch eine Sozialethik drin steckt. Es ist eben nicht egal, wie dieser Mann seinen Besitz verlässt, sondern es geht darum, dass er ihn verkauft und dass er das den Armen gibt. Und das ist dann häufig rein philanthropisch, karitativ verstanden worden. So als eine Erweiterung des Almosengebens. Und dann sind wir bei etwas, was auch in der evangelikalen Bewegung durchaus salonfähig ist. Dieser Mann braucht seine persönliche Errettung, indem er sich auf Jesus verlässt und auf nichts anderes. Und er praktiziert Diakonie, Caritas, wie immer wir das nennen. Doch es gibt noch einen weiteren Aspekt in dieser Geschichte, der oft wirklich übersehen worden ist. Markus und Lukas stellen nämlich auch die strukturelle Frage: Warum ist dieser Mann eigentlich reich? Und warum gibt es so viele Arme? Das entdeckt man nicht auf den ersten Blick, weil die Evangelien zu einer Literatur gehören, die man High Context nennt. All das, wovon die Verfasser ausgehen konnten, dass ihre Leser das sowieso wissen, dass ihnen das vertraut ist, haben sie nicht ausdrücklich erwähnt. Und deshalb können wir, die wir heute in ganz anderen Verhältnissen leben, manchmal nicht auf den ersten Blick wichtige Pointen erkennen. Aber für Leser der damaligen Zeit war ganz klar, dass dahinter die Frage stand, wie konnte man in dieser Gesellschaft reich werden? Es war keine Wachstumsgesellschaft, wo die Wirtschaft immer mehr zulegen konnte und wo gleichzeitig Unternehmer und Arbeiter in Bezug auf ihr Wohlergehen vorankommen konnten, sondern man konnte reich nur auf Kosten anderer werden. Lukas deutet das auf folgende Art an. Der Background ist, dass er ganz besonders viel die prophetische Kritik an der Behandlung der Armen in sein Evangelium eingeflochten hat. Oft nicht mit expliziten Zitaten, sondern indirekt zwischen den Zeilen. Und er ist der Einzige, der diesen Mann einen Archon, Luther übersetzt einen Oberen, nennt. Und es wäre die Aufgabe eines Archon gewesen, denen Gerechtigkeit zu schaffen, denen sie sonst vorenthalten bleibt. Und in den Propheten des Alten Testaments, in der griechischen Übersetzung, da wird dieser Begriff Archon immer wieder verwendet für die Oberen, die eben gerade nicht das Recht der Armen und Schwachen vertreten haben, sondern mitbeteiligt waren oder zumindest duldeten, dass sie ausgeplündert wurden und ihre Rechte ihnen vorenthalten wurden. Und noch deutlicher wird es bei Markus. Ich hatte ja darauf hingewiesen, dass Jesus diesem reichen Mann einige Gebote aus dem Dekalog, aus den 10 Geboten, nennt und dieser selbst gewiss sagt, das habe ich alles gehalten. Bei Markus wird ein Gebot ergänzt, das nicht aus dem Dekalog kommt. Du sollst nicht berauben. Und dieser Begriff für Berauben, Apostereo, der hat es in sich. Er bedeutet eigentlich nicht so das aktive Berauben, sondern jemandem etwas vorenthalten, was ihm rechtmäßig zusteht. So finden wir es in Maleachi. Und man kann im Markus-Evangelium feststellen, dass er ein Fan von Maleachi war. Maleachi steht immer wieder im Hintergrund von Darstellungen, die Markus uns gibt. Und in Maleachi 3, Vers 5, wiederum nur in der griechischen Übersetzung, da wird dieser Ausdruck gebraucht für Menschen, die Tagelöhnern nicht den gerechten Lohn zahlen. Und genau in derselben Bedeutung hat auch Jakobus in seinem Brief diesen Begriff verwendet. Apostereo bedeutet, den Tagelöhnern ihren Lohn vorzuenthalten und das schreit zu Gott im Himmel. Im Hintergrund dieser Begegnung von Jesus mit diesem Mann stehen auch strukturelle Fragen. Die Armen sind arm, weil ihnen gerechte Löhne vorenthalten bleiben, weil andere sich auf ihre Kosten bereichern. Und das Tragische ist, dass das diesem Mann gar nicht bewusst war. Dass er auch bei Markus selbst gewiss sagt, ich habe doch das alles gehalten. Was Jesus von ihm erwartet, ist nicht nur, dass er aus dem Vertrauen auf den Reichtum ausbricht und sein Leben ganz Jesus ausliefert. Es geht nicht nur darum, dass er wohltätig und barmherzig wird, sondern es geht darum, dass er aus einem ungerechten System aussteigt und dass er sich dadurch davon distanziert, indem er seinen Besitz verkauft und den Armen das gibt, was ihnen zusteht, nach dem Maßstab der göttlichen Gerechtigkeit. Diese Trias von individueller Errettung und Individualethik auf der ersten Seite, diakonischem, barmherzigem Engagement auf der zweiten und Beschäftigung mit sozialen Strukturen, um Gerechtigkeit zu schaffen auf der dritten Seite. Diese Trias wird uns auch im Folgenden bei einem Gang durch das Buch von Thorsten Dietz und einigen ergänzenden Bemerkungen beschäftigen. Thorsten Dietz führt zu Recht an, dass frühere Evangelikale, zum Beispiel in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, sehr progressiv waren, die sich für viele menschliche Rechte, für soziale Gerechtigkeit eingesetzt haben. Am markantesten ist natürlich der Kampf gegen die Sklaverei, aber es ging auch um Frauenrechte und andere fortschrittliche Ziele und Anliegen. Aus Gründen, auf die ich gleich noch näher eingehen werde, ist das in der evangelikalen Bewegung an vielen Stellen sehr stark zurückgegangen. Und Thorsten Dietz beschreibt, wie es durch den Lausanner Kongress 1974 neu auf die Tagesordnung auch der westlichen Evangelikalen gekommen ist. Und zwar durch die Christen aus der südlichen Hemisphäre. Ein Zitat aus dem Buch. Eine Schlüsselfrage beschäftigte den Lausanner Kongress von Anfang an. Wie verhält sich der Auftrag der Evangelisation zur sozialen Frage? Zunächst scheint die Antwort naheliegend. Es gibt keine Religion ohne Ethos. Zum Aktivismus der Evangelikalen gehörte immer schon der Einsatz für soziale und politische Reformen in der Gesellschaft. Aber der Lausanner Kongress kam ja gerade zustande angesichts des Eindrucks vieler Evangelikaler, dass in immer mehr traditionellen Kirchen die evangelistische Verkündigung durch politisch-soziales Engagement verdrängt wurde. Daher hatten viele die Erwartung, dass es vor allem um die Betonung von Mission und Evangelisation als zentrale Aufgaben der Christenheit gehen würde. So war es für viele die große Überraschung von Lausanne 1974, dass auf diesem Weltmissionskongress die soziale Frage die am meisten diskutierte Herausforderung zu sein schien. Sprecher, die ganz besonders in diese Richtung zielten, waren zum Beispiel René Padilla und Samuel Escobar. Und sie kommen eben aus Gegenden auf der Welt, deren Wirtschaft mehr der des Galiläa vor 2000 Jahren als unser heutigen in der westlichen Welt entspricht. Und deswegen war für sie klar, das Evangelium kann nicht nur auf Mission und Rettung der Menschen zielen, sondern muss auch hier für Gerechtigkeit eintreten. Das wurde zunächst mal doch weitgehend bejaht. Billy Graham zum Beispiel, über ihn schreibt Thorsten Dietz, ausdrücklich wird von ihm jede Engführung auf eine nur persönliche Veränderung der Gläubigen zurückgewiesen. In ihrer Geschichte hätten vielfach die Evangelikalen die Gesellschaft verändert. Menschen überall im Kampf gegen die Sklaverei und auf der Suche nach sozialer Gerechtigkeit beeinflusst. Wir sollten stolz sein auf diese Tradition. Graham betonte immer wieder die deutliche Unterscheidung zwischen Politik und Glaube. Aber deutlicher als in früheren Zeiten sagte er auch, dass diese Unterscheidung auf keinen Fall zu einer Vernachlässigung sozialer Tätigkeit führen dürfe. Ich glaube an politische Freiheit, an die Veränderung politischer und sozialer Strukturen, wo das notwendig und möglich ist. Auch in Folgekongressen setzte sich diese Diskussion fort und immer wieder ging es um die Verhältnisbestimmung des missionarischen und des sozialen Auftrags der evangelikalen Christen. Was nun auffällt, ist, dass Widerstand und Bedenken vor allem aus zwei Ländern kamen. Aus den USA und aus Deutschland. Die Betonung der sozialen Verantwortung ging vielen Evangelikalen aus diesen Ländern zu weit. Die Ergebnisse von Lausanne haben denn auch im amerikanischen Evangelikalismus wenig Rezeption gefunden. Und über Deutschland schreibt Thorsten Dietz: Kaum irgendwo sonst rief die zunehmende Hinneigung Lausanns zu den sozialen und auch politischen Herausforderungen so viele skeptische Stimmen auf den Plan wie in Deutschland. Warum gerade die USA? Warum gerade Deutschland? Ein Teil der Erklärungen finden wir im Buch von Thorsten Dietz. Die Erfahrungen mit Landeskirchen, die immer mehr die sozialdiakonische Arbeit ausgeweitet, dafür aber die volksmissionarische zurückgefahren hatten, machte skeptisch gegenüber einer zu starken Betonung des Sozialen. Und natürlich spielte manchmal auch die apokalyptische Frömmigkeit, die Endzeiterwartung eine Frage, warum sich noch viel um gesellschaftliche Verhältnisse kümmern, wenn Jesus bald wiederkommt und dann sowieso seine neue Welt anbricht. Einen weiteren Punkt, der mir von ganz entscheidender Bedeutung zu sein scheint, hat Thorsten Dietz nur angedeutet. Es geht um das Stichwort der Urbanisierung. Er schreibt: Ununterbrochene Ströme der Zuwanderung lassen das Land immer vielfältiger werden. Die USA werden katholischer, jüdischer und zunehmend auch säkularer. Industrialisierung, Technisierung und Urbanisierung führen zu völlig anderen Lebenswelten als im alten, weit überwiegend ländlich geprägten Amerika der Erweckungen. Die permanente Veränderung der Bevölkerung lässt den Anteil der Evangelikalen immer geringer werden. Sie verlieren nicht den Glauben an ihre Mission, wohl aber an ihre innerweltlichen Erfolg. Hier kann uns wieder die Soziologie einen guten Dienst machen, um besser zu verstehen, was diese Veränderungen und die Urbanisierung bedeuteten. Es ist nämlich nicht egal, wo ein Evangelikaler lebt, welcher sozialen Schicht er angehört und in welchem Milieu er beheimatet ist. Ich weiß, dass das vielen nicht auf den ersten Blick einleuchtet, gerade wenn man der Meinung ist, aber es gibt doch nur die eine biblische Botschaft und die gilt für alle Menschen aller Zeiten. Nicht so schnell. Wo jemand sozial beheimatet ist, hat einen großen Einfluss darauf, welche Seiten der Bibel ihm besonders ins Auge springen, wie er sie interpretiert, wie er seinen Glauben lebt, wie er sein Gemeindeleben führt. Und das möchte ich an einem Abriss zeigen, an dem ich drei Länder miteinander vergleiche: die USA, Deutschland und Großbritannien. In den USA, wie schon gesagt, gab es in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein sehr starkes soziales Engagement der Evangelikalen. Eine wichtige Rolle spielte dabei die Heiligungsbewegung, die eine radikale Frömmigkeit mit großem sozialen Engagement verbanden. Auf die radikale Frömmigkeit werde ich heute nicht näher eingehen. Vielleicht mache ich das in einer weiteren Folge. Auf jeden Fall gab es ganz viele Menschen, die damals Erfahrungen machten, die sie so beschrieben. Vorher waren sie irgendwie zerrissen. Sie merkten, wie in ihnen so vieles dem widerstrebte, wie sie eigentlich als Christen leben wollten. Aber dann hat eine noch tiefere Begegnung mit Jesus, als sie in der Bekehrung erlebt hatten, diese Zerrissenheit überwunden, hat ihnen neue Kraft für ein erneuertes Leben gegeben. Und mit dieser Energie wandten sie sich den Herausforderungen der Gesellschaft zu. Und dazu gehörte eben, dass sie leidenschaftlich vorgingen gegen soziale Nöte. Mitten in diese Phase hinein kam jetzt die plötzliche Explosion der Urbanisierung, so kann man es nennen. ein ganz schnelles Wachstum der großen Städte. Wie ich eben schon gelesen habe aus dem Buch von Thorsten Dietz, ununterbrochene Ströme der Zuwanderung lassen das Land immer vielfältiger werden. Die USA werden katholischer, jüdischer und zunehmend auch säkularer. Industrialisierung, Technisierung und Urbanisierung führen zu völlig anderen Lebenswelten als im alten, weit überwiegend ländlich geprägten Amerika der Erweckungen. Und das war damals nicht nur in den USA so, sondern auch in Deutschland und vielen anderen Ländern. In England hatte das etwas früher stattgefunden. Diese schnelle Urbanisierung führte dazu, dass die Gesellschaft sich in zwei sehr unterschiedliche Sozialformen polarisierte. In einem sehr einflussreichen Buch hat Ferdinand Tönnies das Ende des 19. Jahrhunderts beschrieben. Dieses Buch trägt den bezeichnenden Titel Gemeinschaft und Gesellschaft. Als Gemeinschaft bezeichnet er die traditionelle Lebensweise, wie sie im Dorf oder in der Kleinstadt zu finden war. Dort sind die Menschen verbunden durch eine gemeinsame Tradition, gemeinsame Werte, gemeinsame Ziele. Und sie begegnen einander vielfältig in ihrem Alltagsleben. In Vereinen, in der Kirche, durch die Arbeit. Und man kennt einander nicht nur ausschnitthaft, sondern umfassend. Ich habe selber viele Jahre in einer Kleinstadt in Nordhessen gelebt. Meinen Zahnarzt kannte ich nicht nur aus der Praxis. Ich war mit ihm zusammen im Schachverein. Seine Kinder gingen mit meinen auf die Schule. Ich wusste, was seine Frau macht. Und Jahre später, als wir schon lange nicht mehr dort lebten, hat man meiner Frau bei einem Besuch erzählt, dass dieser Zahnarzt beinahe an einem Herzstillstand gestorben wäre. Man ging selbstverständlich davon aus, dass uns das immer noch interessiert, was Leute aus dieser Kleinstadt erleben. So gibt es starke Beziehungen durch häufige Begegnungen. Und es gibt auch das, was die Soziologen soziale Kontrolle nennen. Man achtet aufeinander. Man ist umfassend sozial sichtbar und das führt dazu, dass man ein angepasstes Leben führt, dass man nicht über die Stränge schlägt, dass man sich an das hält, was als eine anständige Lebensweise gilt. Nun würden die Leute selber vielleicht gar nicht empfinden, dass sie sozial kontrolliert werden. Sie haben das so sehr verinnerlicht, dass ganz oft die Frage für sie handlungsleitend ist, was sollen bloß die Leute denken? In diesem Milieu gedeiht also eine ganz starke Individualethik, wie man lebt. Eine Sozialethik ist nur in geringem Maß vorhanden, mehr so auf der Ebene der Nachbarschaftshilfe. Wenn die, die man kennt, irgendwie in Not geraten, dann hilft man. Wenn sie krank sind, dann bringt man ihnen zu essen. Man baut gemeinsam die Häuser. Soziale Gerechtigkeit, die strukturelle Frage des Sozialen, ist eigentlich kein Thema. Die Ordnungen schienen ewig festgelegt zu sein. Von Geburt an hatte man seinen Platz in der Gesellschaft und er wurde nicht in Frage gestellt. Der Sohn des Bauern wurde wieder Bauer. Die Tochter des Bäckers heiratete keinen Adligen. So war es. So nahm man es hin. Vielleicht ist einigen von euch schon aufgefallen, dass dieses gemeinschaftliche Leben sich auch eine eigentümliche Form der christlichen Gemeinde geschaffen hat. Wie man es bis heute noch in manchen Freikirchen oder Gemeinschaften findet. Man sieht sich häufig, begegnet sich in den unterschiedlichsten Zusammenhängen, nicht nur am Sonntag im Gottesdienst. Man ist in den diversen Gruppen und früher Chören und dergleichen. Und in den Freikirchen der 50er und 60er Jahre achtete man manchmal darauf, dass ja jeden Tag irgendeine musikalische oder andere Veranstaltung in der Gemeinde war, Chorüben und dergleichen, damit die jungen Leute nicht auf dumme Gedanken kamen und von der Welt ferngehalten wurden. Auch hier ist die Verbindung durch häufige Begegnungen, gemeinsame Überzeugungen und geteilte Werte, die ein enges Zusammengehörigkeitsgefühl schaffen. Und auch hier gibt es soziale Kontrolle, die dafür sorgt, dass die Leute nicht ausbrechen. Auch hier würde man das nicht so nennen. Ein alternativer Begriff ist zum Beispiel biblische Gemeindezucht. Nun weiß ich, dass für manche von euch, die das hören, das eher eine Horrorvorstellung ist, so eng eingebunden zu sein, so von Regeln umgeben zu sein. Und manche sind vielleicht daraus ausgebrochen. Wir sollten aber sehen, dass Menschen, die in der Sozialform der Gemeinschaft lebten, solche Gemeinden als Ort der Sicherheit, der Geborgenheit empfanden. Diese traditionellen Gemeinden haben viel Gutes getan und wir sollten sie nicht verachten, wenn wir selber eher anders drauf sind und in anderen Verhältnissen leben. Diese anderen Verhältnisse wurden damals von Tönnies mit dem Begriff der Gesellschaft bezeichnet. Gesellschaftliches Leben entwickelte sich in den Großstädten. Dort begegnete man nicht ständig denselben Leuten, sondern die meisten, die man im Verlauf eines Tages traf, waren Fremde, unterschiedlicher Herkunft, keine gemeinsame Geschichte. Oft kannte man nicht einmal die unmittelbaren Nachbarn. Und man traf Menschen immer nur in ganz bestimmten Funktionen, beim Einkaufen oder, um auf das Beispiel des Zahnarztes zurückzukommen, in Berlin habe ich natürlich auch einen Zahnarzt, aber ich kenne ihn nur aus seiner Praxis und weiß sonst gar nicht über sein persönliches Leben, eine rein funktionale Beziehung. Und das bedeutete natürlich an ganz vielen Stellen einen enormen Verlust an Gemeinschaft, an Solidarität. Die Großstadt hat damit natürlich auch Vorteile zu bieten. Man kann ganz anders seine Individualität leben. Es entstehen Freiräume, die keiner sozialen Kontrolle unterliegen. Menschen, die in ihren Herkunftsorten Außenseiter gewesen wären, können in der Anonymität der Großstadt ihren Vorlieben folgen und ihren Lebensstil entwickeln. Man kann in der Großstadt dann auch über die Stränge schlagen. Und es erbieten sich viele Möglichkeiten für abweichendes Verhalten, zum Beispiel Kriminalität. Und außerdem sind die Menschen dort schutzlos, vor allem, wenn sie in Armut fallen, weil die Solidarität der Umgebung nicht gegeben ist. Sicher sind heute die Unterschiede zwischen Stadt und Land kleiner geworden. Auch auf dem Land hat man Fernsehen und Internet, aber sie sind nicht ganz verschwunden. Auch heute noch kann man diese Lebensformen durchaus als unterschiedlich, wenn auch mit fließenden Übergängen, wahrnehmen. Jemand, der auf einem freikirchlichen theologischen Seminar studiert hat, hat mir einmal berichtet, wenn neue Studierende kamen, man hat sofort gemerkt, wer von denen aus einer Großstadt kommt und wer aus einer Kleinstadt oder vom Land. Diese soziale Differenzierung in Stadt und Land kam nun mitten hinein in die Zeit, in der die Evangelikalen und auch besonders die Heiligungsbewegung sehr stark sozial engagiert wird. Und sie führte zu einer Differenzierung auch der evangelikalen Bewegung. Es bildeten sich zwei Lager heraus, die ländlichen und die städtischen Evangelikalen. Worin unterschieden diese beiden Lager sich? Ein wichtiger Punkt ist dabei, wie sie diese Veränderungen, die vor allen Dingen in den Städten stattfanden, wahrnahmen. Die Landevangelikalen schauten von außen auf die Städte. Sie sahen moralische Veränderungen, sie sahen Städte, in denen die Menschen den Vergnügen nachjagten, und für sie war es ein einziger Sünden. Sie reagierten mit moralischer Empörung und mit Abkehr von dem, was man Weltlichkeit nannte. Die Großstädte wurden für viele Evangelikale der Inbegriff der Welt, mit der der Christ nichts zu tun hat. Und das hat noch einmal sehr die Individualethik bestärkt, dass die Regeln für die persönliche Lebensführung noch rigoroser wurden. Aber geleitet von dem Prinzip, das tut man nicht. Und das ist ein klares Merkmal vieler Landevangelikale. Es ist die Pflicht, die sie antreibt, nicht die Nächstenliebe. Man führt diese rigorose Ethik nicht durch, weil es für andere gut ist, weil man damit ein Segen sein kann, sondern weil man so zu leben hat. Wir werden gleich sehen, dass es auch anders geht. Die Evangelikalen, die in den Städten lebten, hatten eine Binnenperspektive. Und die war ganz anders. Sie schauten nicht entrüstet von außen auf das, was da stattfand, sondern sie sahen sich umgeben von riesen Menschenmassen, die in tiefen moralischen und sozialen Nöten steckten. Menschen, die äußere Nöte hatten, unter schrecklichen Verhältnissen lebten. Ich komme darauf gleich zurück. Aber Menschen, die auch schnell ihren Halt verloren, die unter inneren Nöten litten, unter die Räder kamen und es oft nicht mehr schafften, sich wieder aufzurichten. Und hier reagierten die Evangelikalen nicht mit Empörung und Distanzierung, sondern mit Barmherzigkeit, Nächstenliebe und dem Wunsch, diesen Menschen zu helfen. Ist immer alles ein bisschen vereinfacht, wenn man so differenziert und Menschen in Kategorien einteilt. Aber ich denke, die Nachwirkungen sind noch heute wahrnehmbar, wenn man darauf achtet, dass es moralische und barmherzige Evangelikale gibt. Moralische, die ständig die Nase rümpfen über all das, was in unserer Gesellschaft immer schlimmer wird. Und barmherzige Evangelikale, die sagen, diese Menschen brauchen Hilfe. Diese Menschen brauchen unsere Liebe und Solidarität. Soziale und moralische Nöte gehen ja oft Hand in Hand. Wer sich informieren möchte über die Verhältnisse in den damals anschwellenden Großstädten, kann das in Deutschland zum Beispiel tun anhand der Zeichnungen von Heinrich Zille, die er in Berlin machte. Für die USA kann man sich einen Eindruck verschaffen im Buch eines Einwanderers Jacob Rees, eines Dänen, der unter dem Titel How the Other Half Lives die Verhältnisse in New York beschreibt. Nun, diese Erwähnung dessen, dass es neben den sozialen Nöten auch moralische Nöte gab, ist etwas Zweischneidiges. Ganz oft ist das nämlich missbraucht worden, diese Wahrnehmung. Indem man den Armen ihr moralisches Elend vorwarf, ihnen sogar sagte, sie seien ja selber schuld, sie seien arm, weil sie. Damit klar ist, dass ich das nicht meine, führe ich jetzt mal einen Kronzeugen an, der in dieser Hinsicht sehr unverdächtig ist. Friedrich Engels, der Freund von Karl Marx, der 1845 ein Buch schrieb über die Lage der englischen Arbeiterklasse. Und in der Einleitung betont er den Arbeitern, wie sehr er auf ihrer Seite steht, wie er sie liebt, wie er sich für sie engagieren möchte. Er beschreibt das Leben, das er in England in den Arbeitervierteln gefunden hatte, unter Stichworten wie Hunger, Krankheit, Laster. Ein Zitat von ihm: Die Häuser sind bewohnt vom Keller bis hart unter das Dach, schmutzig von außen und innen und sehen aus, dass kein Mensch drin wohnen möchte. Das ist aber noch nicht alles gegen die Wohnungen in den engen Höfen und Gässchen zwischen den Straßen, in die man durch bedeckte Gänge zwischen den Häusern hineingeht und in denen der Schmutz und die Baufälligkeit alle Vorstellungen übertrifft. Fast keine ganze Fensterscheibe ist zu sehen, die Mauern bröckelig, die Türpfosten und Fensterrahmen zerbrochen und lose, die Türen von alten Brettern zusammengenagelt oder gar nicht vorhanden. Hier in diesem Diebsviertel sind sogar keine Türen nötig, weil nichts zu stehlen ist. Haufen von Schmutz und Asche liegen überall umher. Und die vor die Tür geschütteten schmutzigen Flüssigkeiten sammeln sich in stinkenden Pfützen. Hier wohnen die Ärmsten der Armen, die am schlechtesten bezahlten Arbeiter mit Dieben, Gaunern und Opfern der Prostitution bunt durcheinander. Die meisten sind Irländer oder Abkömmlinge von Irländern und diejenigen, die selbst noch nicht in den Strudel moralischer Verkommenheit, der sie umgibt, untergegangen sind, sinken doch täglich tiefer, verlieren täglich mehr und mehr die Kraft, den demoralisierenden Einflüssen der Not, des Schmutzes und der schlechten Umgebung zu widerstehen. In jedes Bett werden 4, 5, 6 Menschen gestopft, ebenfalls so viel ihrer hineingehen, kranke und gesunde, alte und junge Männer und Weiber, Trunkene und Nüchterne, wie es gerade kommt, alles bunt durcheinander. Da gibt es den Streit, Schlägereien und Verwundungen. Und wenn sich die Bettgenossen vertragen, so ist das noch schlimmer. Es werden Diebstähle verabredet oder Dinge getrieben, deren Bestialität unsere menschlich gewordenen Sprache nicht in Worten wiedergeben wollen. Engels hat wahrgenommen, in welchen moralischen Nöten viele Stadtbewohner standen. Aber er sagt nicht, weil sie so leben, sind sie arm, sondern weil sie in solchen Verhältnissen leben, haben sie den Halt verloren. Entwurzelte, haltlose Menschen am Rand der Gesellschaft gibt es bis heute in unseren großen Städten. Ich bin aufgewachsen in der Nachkriegszeit, 50er, 60er Jahre. Mein Vater war ein einfacher, ungelernter Arbeiter. Und ich habe als Kind beobachtet, wie er sich rührend um seine Arbeitskollegen gekümmert hat. Da waren Männer, die es an keinem Freitag mit der Lohntüte nach Hause geschafft haben. Sie sind in der Kneipe gestrandet und das, was dann noch davon übrig blieb, davon mussten die Frauen eine Woche lang die Familie versorgen. Ich habe etwas mitbekommen von all dem menschlichen Elend, dem dort zu begegnen war. Heute ist ein Beispiel dafür, wie sich soziale und moralische Nöte verbinden. Die Bevölkerungsgruppe, unter denen Bernd Siegelko, der Begründer der Arche, arbeitet. In Hellersdorf hat er festgestellt, dass viele Kinder in sozialen Nöten leben. Die haben kein warmes Mittagessen, weil sich keiner um sie kümmert. Und seine Arche-Tätigkeit begann unter anderem damit, dass zunächst einmal ein warmes Mittagessen angeboten wurde für diese Kinder. Aber dann merkte er mit der Zeit, dass die Kinder auch in moralische Nöte hineingerieten. Er hat ein Buch geschrieben über die sexuelle Verwahrlosung dieser Kinder. Wir haben in unserer Gemeinde einige Jahre lang einen Kids-Club gehabt für Kinder, die aus einem benachbarten sozialen Brennpunkt stammten. Da kamen die Grundschüler mit dem Handy voller Pornos. Wie sollten diese Kinder jemals heranwachsen zu Vätern oder Müttern, die ihren Kindern wiederum etwas weitergeben können? In einem anderen sozialen Brennpunkt in Berlin hat jemand mir erzählt, der dort auf die Schule ging, dass seine Klassenkameraden in der Regel nur 2 Möglichkeiten sahen, es zu etwas zu bringen. Entweder sie waren gut genug, um Fußballprofis zu werden, oder es blieb die Kriminalität. Das evangelikale Milieu in Deutschland und in anderen Ländern ist oft weitgehend mittelschichtig geworden. Und ich glaube, viele von uns haben nicht den Blick dafür, was in anderen Teilen der Stadt als denen, in denen zu wohnen wir privilegiert sind, tatsächlich los ist. Wenn jemand vernünftig sozialisiert worden ist und auf eine gesunde Art aufgewachsen ist, und wenn er zurückschaut und das Höchstmaß an Ruchlosigkeit, an das er sich in seinem eigenen Leben erinnern kann, ist, dass er als Kind mal Klingelstreiche verübt hat und in der Schule auch mal abgeschrieben, der kann sich kaum vorstellen, was in manchen Bereichen unserer Städte sonst los ist. In der christlichen Sprache heißt das, man begegnet auch heute noch und damals noch viel mehr der Verlorenheit der Menschen. Und deswegen haben damals die US-Evangelikalen auch gewusst, die Menschen brauchen 2 Antworten. Sie brauchen soziale Hilfe. Sie müssen rauskommen aus diesen Verhältnissen. Sie müssen unterstützt werden. Aber sie brauchen auch Erlösung. Wenn einer erstmal gestrauchelt ist, dann kommt er nicht mehr von alleine auf die Beine. Und das war es, was die Christen damals verkörperten und vertraten. Es gibt eine Möglichkeit, dass diese Menschen durch eine Begegnung mit Jesus so innerlich verändert werden, dass sie tatsächlich, wenn man die richtigen Rahmenbedingungen schafft, herauskommen können. Menschen brauchen soziale Veränderung und Menschen brauchen Erlösung. Sie brauchen es, dass das Evangelium von Jesus so tief in ihrem Leben wirkt, dass was Neues entsteht, dass sie verändert werden. Wie gesagt, ich glaube, dass das uns Mittelschicht-Evangelikalen oft nicht so bewusst ist, weil wir das nicht so krass an uns selbst erleiden. Thorsten Dietz hat in seinem Buch davon gesprochen, dass es weltweit einen Bedarf an bedingungsloser Liebe gibt. Ich bin da total mit ihm. Ich habe selbst vor einer Reihe von Jahren aus diesem Grund ein kleines Büchlein geschrieben, No More Blues, Glaube ohne Schuldgefühle, weil ich wahrgenommen habe, wie viele Christen sich nicht gut genug fühlten, um geliebt zu werden. Und ich habe mich gefreut, wie viele mir berichtet haben, dass das in ihrem Leben Befreiung ausgelöst hatte. Aber Menschen haben nicht nur einen globalen Bedarf an bedingungsloser Liebe, Menschen brauchen auch Erlösung. Die Heiligungsbewegung war eine Bewegung, die das vermitteln konnte. Denken wir doch mal an ein Fallbeispiel, was sich in unserer Umgebung abspielen könnte. Da ist ein Mann, der es nicht schafft, an der Kneipe vorbeizukommen, der regelmäßig besoffen nach Hause kommt, der dann seinen Jähzorn nicht kontrollieren kann und gewalttätig gegenüber der Familie wird. Eine Antwort ist sicher, dass man dann das Jugendamt einschaltet, dass man guckt, dass dieser Mann, wenn es anders nicht geht, von der Familie getrennt wird, dass sozial geholfen wird. Aber glauben wir nicht, dass mancher dieser Männer am nächsten Morgen heult, weil er gern anders wäre und keinen Weg findet? Wir brauchen die Kraft der Erlösung, die solche Menschen so berühren kann, dass bei ihnen etwas anders wird. Hier hinein gehört auch eine gewisse strikte Ethik, die in den USA auch bei den Stadtevangelikalen zu finden war. Allerdings mit einer ganz anderen Stoßrichtung. Zum Beispiel waren diese Sozialreformer alle starke Befürworter der Prohibition des Verbots von Alkohol. Für uns heute ist das eher etwas, was uns abschrecken würde, wenn man uns unser Feierabendbier verbieten will oder das Gläschen Wein bei einem anregenden Gespräch. In vielen Situationen auf der Erde war und ist das ganz anders. In Lateinamerika haben ja in den letzten Jahrzehnten sehr viele Leute durch die Pfingstgemeinden eine Bekehrung erlebt und sich ihnen angeschlossen. Und eins der häufig genannten Motive für diese Konversion ist: Bei den Pfingstlern kann ich endlich aufhören zu saufen. In den entrechteten und verarmten Schichten der dortigen Gesellschaft gehört Alkohol so zur Kultur, zur Gewohnheit, dass du dich dem nicht entziehen kannst. Darunter leiden die Familie, das verhindert sozialen Aufstieg. Und du kommst da nicht raus, weil du sonst Außenseiter bist in der Gemeinschaft, in der du lebst. Und dann kommen die Pfingstler und sagen, du kannst frei werden. Und sie bieten vor allen Dingen eine neue Gemeinschaft, in der man alkoholfrei leben kann. Das ist ein Merkmal der Pfingstler dort. Das sind die Leute, die nicht trinken. Und das ist so ein Gewinn für die Familien. Endlich kann man ein bisschen was sparen, den Kindern bessere Ausbildung ermöglichen. Viele Frauen dort, sie beten darum und laden die Männer ein, dass doch die Männer zum Glauben kommen sollen. Denn wenn die Männer zum Glauben kommen, dann vertrinken sie nicht alles. Dann werden sie zu Hause nicht brutal. Dann gehen sie nicht fremd. Dann blüht das Familienleben auf. Und selbst feministische Forscherungen geben zu, dass, obwohl die Pfingstgemeinden nicht das Patriarchat als solches gleich abschaffen, diese pfingstliche Bekehrungsfrömmigkeit mehr für die Verbesserung der Situation von Frauen tut als manche andere Maßnahme. Und ähnlich ist es mit den Kleidungsvorschriften. Das hat ja auch in der Geschichte des konservativen Evangelikalismus eine Rolle gespielt. Man trägt keinen Schmuck, man kleidet sich nicht weltlich. Das ist entstanden und hat seine Funktion darin gehabt, dass man eben nicht nur etwas für die Armen tun wollte, sondern eine Kirche, eine Gemeinde mit ihnen sein wollte. Und da sollten auch die Besserbestellten sich so verhalten und so darstellen, dass die Armen nicht abgeschreckt wurden, sich nicht minderwertig fühlten. Es geht also bei diesen auch strengen ethischen Regeln nicht um das, was man tut als Christ, sondern Solidarität, Gemeinschaft, Unterstützung der Armen möglich zu machen. Wir müssen natürlich realistischerweise sehen, dass sowas in der nächsten oder übernächsten Generation zu Problemen führt. Es hat sozialer Aufstieg stattgefunden, die Verhältnisse sind nicht mehr so, aber die Regeln gelten immer noch. Und dann fangen die Diskussionen an. Kann ich nicht doch mal ein Glas Wein? Ist das wirklich schon noch Schmuck? Und so weiter. Solche Diskussionen, an die einige von euch sich vielleicht sehr ungern erinnern. Barmherzigkeit war also ein prägendes Merkmal der städtischen Evangelikalen. Und dann kam es aus verschiedenen Gründen zu einer Veränderung. Erstens, der Druck der ländlichen Evangelikalen, die auch in die Städte kamen und ihre Individualethik mit Heftigkeit vertraten. Das zweite war, dass in den Städten immer mehr Christen das Social Gospel entdeckten, das vor allem Wert legte auf Veränderung von Strukturen und Verhältnissen. Aber so empfanden viele Evangelikale die persönliche Erlösungsbedürftigkeit aus dem Blick verlor. Und Thorsten Dietz beschreibt, dass mancher Rückzug der Evangelikalen von der sozialen Frage eine Gegenreaktion gegen diese Einseitigkeit war. Und schließlich war es eben auch so, dass die, die für den Glauben gewonnen waren, peu à peu sozialen Aufstieg erlebten und dann ihren Fokus veränderten. Auf einmal war nicht mehr im Mittelpunkt die Hingabe an die Armut und das Elend der Umgebung, sondern das eigene attraktive Gemeindeleben mit vielfältigen Angeboten. Und mehr fanden die Armen keinen echten Platz mehr in vielen Gemeinden. Und man muss leider sagen, dass die ländlichen Evangelikalen in den USA die Oberhand behalten haben. Sogar in den Städten, denn nicht alle blieben ja auf dem Land wohnen. Aber in den Städten zog man sich zurück in den Speckgürtel, in die Suburbs, die Vororte. Man hielt sich fern von dem, wo die Stadt wirklich in Not war. White Flight, die Flucht der Weißen, so nennt man das. Sie zogen sich zurück und schützten sich, dass ihre heile, fromme Welt möglichst unverletzt bliebe. Dazu gehören Dinge wie Homeschooling, die Kinder selber unterrichten. Die Solidarität mit der Stadt verschwand. Nach dem Zweiten Weltkrieg gingen die Evangelikalen, die ja auch in einem kulturellen Rückzug gewesen waren, wieder in die Offensive. Auch das beschreibt Thorsten Dietz. Und sie gebrauchten auf einmal sehr moderne Mittel, zum Beispiel Medien. Aber es war weitgehend die auf dem Land geprägten Inhalte, die sie in die Städte trugen. Und diese moralische Schlagseite verstärkte sich natürlich, als die Gesellschaft mit den 60er Jahren immer liberaler wurde. Und so stellen wir fest, dass in den USA viele Evangelikale einen heftigen Kampf für eine bestimmte Individualethik führen, aber wenig Herz für die Sozialethik haben. Das Ganze hat dann, ich kann das jetzt nicht in Details erklären, wie das gekommen ist, auch einen Ausdruck in einem ganz starken Individualismus gefunden. Das heißt, bedeutet ja, jeder ist selber seines Glückes Schmied. Es liegt nicht an den Verhältnissen, es liegt an dir. Und so können die US-Evangelikalen auf der einen Seite karitativ sein ohne Ende. Und die USA sind eins der spendenfreudigsten Länder der Erde. Aber Tabu ist, eine Veränderung der Verhältnisse. Du musst es selber schaffen, ein Misstrauen gegenüber dem Staat und all dem, wie er mehr soziale Gerechtigkeit hervorbringen will. Und so finden wir diesen merkwürdigen Widerspruch, dass viele weiße Evangelikale in den USA sich den Staat wünschen, um ihre Individualethik durchzudrücken. Im Moment kennt ihr die Diskussion, wie sie auf den obersten Gerichtshof hoffen. Aber dass sie sofort Alarm rufen, wenn der Staat etwas für Besserung der sozialen Verhältnisse tun will. Die bescheidenen Reformen der Krankenversicherung durch Barack Obama waren für viele schon sozialistisches Teufelszeug. Oft steht auch die Überzeugung dahinter, und die haben die USA in viele andere Länder exportiert. Es kommt doch nur darauf an, dass möglichst viele Leute Christen werden und dann bessern sich die gesellschaftlichen Verhältnisse ganz von alleine. Es gibt so viele Gegenbeispiele. Guatemala ist zum Beispiel in Lateinamerika das Land mit dem höchsten Anteil an evangelikalen Christen, meistens Pfingstlern. Wenn man noch die katholischen Charismatiker dazu zählt, die in ihrer Frömmigkeit und ihrem Glaubensleben mehr den Pfingstern gleichen als traditionellen Katholiken, das ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung erfasst von einem evangelikalen Glauben. Und gleichzeitig ist Guatemala in Lateinamerika eins der Länder mit den schlechtesten Sozialdaten. Die Erlösung alleine reicht eben auch nicht aus, wenn man nicht soziale Fragen stellt und auch an soziale Themen rangeht. Es ist kein Wunder, dass die soziale Seite der Lausanner Bewegung in diesem Umfeld wenig Resonanz fand. Es gibt sie auch, die sozialen Evangelikalen in den USA, aber leider als Minderheit. Gehen wir jetzt, und die nächsten Beispiele werden etwas kürzer, zu Deutschland über. Hier kenne ich mich nicht so gut aus. Ich habe mich mehr mit dem angelsächsischen Evangelikalismus beschäftigt. Und ich habe an dieser Stelle viel von dem Buch von Thorsten Dietz gelernt. Aber eins kann man, glaube ich, auch hier sagen, dass ländliche Frömmigkeit eine wichtige Rolle spielt. Es wird zu Recht darauf hingewiesen, dass auch hier im Pietismus früherer Zeiten es einen starken sozialreformerischen Impetus gab. Aber auch hier hat dann evangelikale und pietistische Frömmigkeit vor allen Dingen eine ländliche Ausprägung gefunden. Wo sind denn die großen Zentren und Erweckungsgebiete, in denen bis heute evangelikaler Glaube stärker bestimmend ist? Da kann man Bad Blankenburg nennen, Württemberg, das Siegerland und weitere Regionen. Das freikirchlich-evangelikale Ausbildungsideal war lange Zeit der heilige Berg, auf den die Studierenden in klosterähnlichen Einrichtungen weit weg von der Gesellschaft gesammelt werden und vorbereitet werden auf ihren späteren Dienst. Und man war nicht nur oft im ländlichen Milieu, sondern es gab auch hier immer wieder eine stadtfeindliche evangelikale Frömmigkeit, in der zum Beispiel eine Großstadt wie Berlin als das Babylon galt, von dem man besser fernbleibt. So entstand ein evangelikales Milieu, das konservativ, moralisch und gemeinschaftsorientiert war. Und ich möchte das nochmal wiederholen, für viele Menschen war das eine gute Erfahrung, zu diesem Milieu zu gehören, mit Sicherheit und Geborgenheit. Aber man war damit nicht gerüstet, wirklich den Herausforderungen der Großstädte und des gesellschaftlichen Wandels zu begegnen. Vor einigen Jahren haben mich Vertreter pietistischer Verbände zu einem Treffen eingeladen. Und die Frage, die sie mir stellten, war: Wir sind mit unseren Gemeinschaften auf dem Land sehr stark, aber wir tun uns so schwer darin, in den Städten Fuß zu fassen. Es zeigt sich eben, dass ländliche und städtische Mentalität bis heute noch nicht vollständig zueinander geführt haben. Und ich vermute, dass das auch eine Rolle spielt, neben den von Thorsten Dietz genannten Gründen, weshalb auch deutsche Evangelikale gefremdelt haben gegenüber den sozialen Akzenten der Lausanner Bewegung. Das letzte Beispiel ist Großbritannien. Im Unterschied zu den USA und zu Deutschland waren in Großbritannien von Anfang an die städtischen Evangelikalen bestimmend. Eine besondere Rolle spielte dabei John Wesley und der von ihm begründete Methodismus. John Wesley ging selbst und sandte seine Prediger hinein in die neu entstehenden Arbeiterviertel der Frühindustrialisierung mit all dem Elend, das ich vorhin beschrieben habe. Er sagte, geht dahin, wo die Not am größten ist und wo es weh tut. Und sie gingen dort auch mit diesen beiden Aspekten rein. Wir haben eine Erlösung für diese Menschen und wir können etwas tun für soziale Veränderung. Und im Unterschied zu manchen deutschen und US-amerikanischen Evangelikalen, die nie oder selten systemische Fragen stellen, hat John Wesley die auch auf dem Schirm gehabt. Was sind die sozialen Ursachen dafür, die Strukturen, die dafür sorgen, dass solches Elend entsteht? Es gibt einen sehr schönen Eintrag in seinem Tagebuch. Die Menge war den ganzen Tag unterwegs gewesen. Womit sie sich beschäftigten, das waren die Spekulanten des Marktes. Die hatten nämlich alles Korn der ganzen Gegend aufgekauft, um die Armen hungern zu lassen, und hatten ein holländisches Schiff beladen, das am Kai lag. Bemerkung dazu: Also es geht entweder darum, dass man Getreide exportiert, um die Preise hoch zu halten im eigenen Land, oder dass man woanders mehr dafür bekommt. Auf jeden Fall der Effekt, dass durch diese Spekulationswirtschaft Getreide knapp und zu teuer wurde für die Armen im Inland. Und dann setzt schon Wesley fort, aber die Menge holt es alles vom Schiff und brachte es zurück auf den Markt. Und dort haben sie es zu dem gewohnten Preis für die rechtmäßigen Besitzer verkauft. Und das alles haben sie mit einer Ruhe und Selbstbeherrschung getan, die man sich größer kaum vorstellen kann. Und ohne, dass sie irgendjemandem Gewalt angetan oder ihn verletzt hätten. John Wesley hat eine Schrift veröffentlicht. Thoughts on the Present Scarcity of Provisions. In ihr analysiert er, warum gerade wieder so eine Mangelphase mit viel Hunger in England war. Und er führt einige Gründe an, darunter, dass Getreide sehr viel mehr einbringt, wenn man es an Schnapsbrennereien verkauft, als wenn man es auf dem Markt anbietet zur Ernährung. Ich denke, wir verstehen nochmal, warum Gegnerschaft gegen Alkohol manchmal wirklich progressiv sein kann, wenn die Verhältnisse so sind. Und er führte weiter an, dass die vielen Pferde, dieses Luxushobby der Aristokratie, so viel Getreide als Futter verschlang, dass auch das auf dem Markt spürbar war. Er spricht über die Monopolisierung des Landes, dass der Landbesitz sich in immer weniger Händen konzentrierte und die Leute immer weniger die Möglichkeiten hatten, selbst sich, wie deutsche Arbeiter früher im Schrebergarten, ein paar weitere Dinge anzubauen, die ihre Ernährung ergänzten und so weiter. Und er schlägt Maßnahmen vor, wie das eingedämmt werden kann. John Wesley stellte sich auch die strukturelle Frage. Und er tat sein Übriges, um das Schicksal seiner Methodisten zu verbessern. Er gründete etwas, was wir heute Beschäftigungsfirmen nennen würden. Er lehrte die Leute wirtschaftliche Solidarität. Er brachte ihnen Bildung bei. Und die Auswirkungen waren enorm, leider viel zu wenig bekannt bei denen, die sich mit evangelikaler Geschichte beschäftigen. Die Methodisten wurden die Führer der entstehenden Arbeiterbewegung. Sie waren die einzig legale Organisation, diese methodistischen Gruppen, in denen Arbeiter sich sammeln konnten. Dort lernten sie lesen und schreiben. Dort lernten sie organisieren, weil die Prediger der Methodisten Reiseprediger waren, die Leute schnell sich selbst überlassen waren. Dort lernten viele von ihnen, das öffentliche Auftreten, wenn sie in den Morgenversammlungen zum Beispiel sprachen. Und das weckte etwas in ihnen. Ein Unternehmer der damaligen Zeit sagte mal, mit den anderen Arbeitern habe ich wenig Stress, aber die Methodisten, die machen mir zu schaffen. Und diese Erfahrung, dass sie durch Jesus Kinder Gottes geworden waren, gab diesen Methodisten ein neues Selbstbewusstsein. Es gab dann eine Strömung unter ihnen, die nannte man die Tom Paine-Methodisten. Wenn die in die Bibelstunde gingen, dann hatten sie in der linken Hand die Bibel und in der rechten die Schrift von Tom Paine, The Rights of Man, die Rechte der Menschen. Wenn wir Gottes Kinder sind, haben wir genau dieselben Rechte oder Anspruch auf dieselben Rechte wie jeder andere in der Gesellschaft. Und das floss dann ein in die spätere Arbeiterbewegung, die Kartisten zum Beispiel, die sich dafür einsetzten, dass Gewerkschaften zugelassen wurden, dass die Arbeitszeit verkürzt wurde, dass das Wahlrecht ausgeweitet wurde. Sie waren dem bestehenden System ein Dorn im Auge und deswegen wurden ihre politischen Kundgebungen verboten. Dann haben sie ihre Kundgebungen als Gottesdienste durchgeführt, abgeschaut von den methodistischen Camp-Meetings. Und es gab einen sehr stark sozial geprägten Lobpreis, würden wir heute sagen. Man hat ein Liederbuch der Kartisten wiederentdeckt, wo sie die Anbetung Gottes verbinden mit einer Klage über Ausbeutung und einem Aufruf, sich das nicht länger gefallen zu lassen, sondern sich zu wehren. Und schließlich ist in England noch William Booth zu nennen, der Gründer der Heilsarmee. Auch er kam aus der Heiligungsfrömmigkeit. Es ist interessant, wie viel Kraft die Heiligungsbewegung für soziales Engagement freigesetzt hat. Er trennte sich dann vom Methodismus, denn es war ein, zwei Generationen später. Und leider hatten auch viele methodistische Gemeinden es erlebt, dass durch sozialen Aufstieg sie nicht mehr eine Kirche mit den Armen waren und die Armen nicht mehr willkommen waren. William Booth erlebte es, dass er Leute von der Sprache mit in einen methodistischen Gottesdienst brachte. Und sie durften nicht auf die normalen Sitze. In einigen Fällen hatten sogar schon die Sitte Einzug gehalten, dass man sich Sitze mietete und für Geld den besten Stammplatz hatte. Die Armen sollten sich irgendwo in der Ecke niederlassen. Das erinnert schon an den Brief des Jakobus, der sagt, wie verhaltet ihr euch in der Gemeinde, wenn ein Reicher kommt, dem bietet ihr einen Ehrenplatz an. Und wenn ein Armer kommt, der kann sich hinten auf den Boden setzen. William Booth sagte, das ist nicht mehr meine Gemeinde. Und er gründete etwas Neues. Er hat dann eine sehr einflussreiche Schrift verfasst. In Darkest England and the Way Out. Der Titel dieses Buches war einem damals sehr bekannten Werk nachempfunden. In Darkest Africa. Dieses Buch hatte den Menschen in England von den entlegenen Gebieten Afrikas berichtet, die nie jemand von ihnen zu Gesicht bekommen hatte. Und William Booth schreibt, so ist es mit manchen Stadtteilen in London und anderen Städten. Die normalen bürgerlichen Leute haben keine Ahnung, was da passiert. Und diesen Menschen muss geholfen werden. Und er brachte ein sehr anschauliches Beispiel. Er sagte, hier in London hat jeder Droschkengaul es besser als die Menschen. Wenn ein Droschkengaul zusammenbricht auf der Straße, dann hilft man ihm wieder auf und sei es nur, damit der Verkehr wieder fließen kann. Und er wird Nahrung bekommen, er wird ein Obdach bekommen und er hat Arbeit. Und seine Forderung war, das ist ein Minimum, das auch für Menschen gelten muss. Und so entwickelte er ein umfassendes Sozialprogramm. Und er sagte immer, jedes Programm muss erstmal da anfangen, bei den Menschen, wo sie jetzt sind. Das reicht nicht aus, wenn man ihnen zukünftige soziale Veränderungen in Aussicht stellt. Es muss ihnen jetzt erstmal auf die Beine helfen. Deswegen war Evangelisation nach wie vor seine Priorität. Zuallererst müssen die Leute neue Menschen werden. Aber wenn sie die Erlösung erlebt haben, dann werden die meisten es nicht ohne eine Veränderung der sozialen Verhältnisse schaffen. Und dann muss es weitergehen Und wie gesagt, er stellte ein umfassendes Sozialprogramm auf, wie diesen Nöten begegnet werden könnte. Das hatte eine gewaltige Auswirkung. In der intensivsten Phase seiner internationalen Wirksamkeit wurde William Booth von vielen Regierungen und Königshäusern, vor allem in Skandinavien, konsultiert, die von ihm Rat suchten, wie sie den in ihren Ländern wachsenden sozialen Nöten begegnen könnten. Ich habe keinen direkten Beleg dafür gefunden, aber für mich liegt die Vermutung nahe, dass der Einfluss von William Booth, der wie gesagt besonders in den skandinavischen Ländern gefragt war, einer der Faktoren war, die dafür sorgten, dass das damals fortschrittlichste Sozialsystem entstand. Was ich gefunden habe, war ein Hinweis darauf, dass auch in England nach dem Zweiten Weltkrieg, also einige Jahrzehnte nach William Booth, der Premierminister Attlee unter anderem von In Darkest England inspiriert war, bei Sozialreformen, die er auch vornahm. In England hat darum die evangelikale Bewegung eine starke urbane Tradition. Bis heute. Der englische Evangelikalismus ist nicht ländlich, sondern urban geprägt. 2016 ist ein Buch von mir erschienen, Mit Gott in der Stadt. Dieses Buch ist voller Fallbeispiele. Die meisten sind aus Deutschland, die übrigen aus England. Ich bin extra rübergefahren, um dort vor Ort mir Sachen anzugucken. Dort gibt es eine Menge, was sie uns voraus haben. Ich weiß, dass viele meiner evangelikalen Freunde sich gern im englischsprachigen Evangelikalismus ihre Inspiration holen. Und in vielen Fällen geschieht das in den USA. Dort gibt es die markanten Flaggschiffgemeinden, dort gibt es die Bestsellerautoren, dort stößt man schnell auf die, bei denen Inspiration zu holen ist. In England ist das nicht ganz so einfach, weil es in England an vielen Stellen mehr eine Graswurzelbewegung ist, die sich auf die Stadt einlässt und eine ganzheitliche Frömmigkeit, die Kombination von Erlösung und sozialem Engagement praktiziert. Da wird man nicht so schnell fündig, da muss man persönliche Netzwerke aufbauen, vielleicht auch ein bisschen suchen. Aber denjenigen von uns, die gerne das Soziale und das Missionarische miteinander verbinden möchten, würde ich empfehlen, vielleicht ist es gut, weniger in die USA zu schauen und mehr nach England zu fahren. Das kostet weniger und könnte vielleicht mehr bringen.